Es wird jeder Prediger bestätigen können, dass ein Text, den man im Herzen bewegt, bevor man predigt, so etwas wie Schwangersein ist. Und am Tag, am Sonntag, wenn man ihn dann weitergeben darf, dann ist der Tag der Geburtsstunde. Und so darf ich euch heute auch das Wort Gottes weitergeben. Und ich freue mich einfach, dass wir heute wieder aus dem Wort was lernen dürfen. Jedem von euch ist es mit Sicherheit schon aufgefallen, dass irgendwelche Geschichten, irgendwelche Stories, die niedergeschrieben oder verfilmt worden sind, dass es eigentlich immer um Gut und Böse geht. Wirklich rundherum. Ihr Kinder, ihr kennt es wahrscheinlich aus Märchen, Aschenputtel, Schneewittchen, der Wolf und die sieben Geißlein. Das hat auch einen Grund. Wenn wir ganz am Anfang die Welt, die Menschheitsgeschichte gehen, dann wissen wir, die ersten Menschen aßen verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und seitdem ist es so, der Mensch weiß, was böse ist. Und es ist ihm zum Verhängnis geworden. Ja, mit diesem Ungehorsam ist natürlich die Sünde und das Böse in die Welt gekommen. Und seitdem lebt der Mensch eben in diesem Zwiespalt. Er würde gern das Gute tun und er befürwortet es. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwas liest oder einen Film anschaut, denkt, hoffentlich gewinnt er, hoffentlich wird der Böse vernichtet und der Gute gewinnt die Oberhand und siegt. Ja, leider halten wir uns aber selber oftmals nicht an diese Dinge. Und Egoismus, aber auch dann Eifersucht oder Bitterkeit, ihr kennt es alles, sind manchmal oder versuchen unser Herz zu ergreifen und wir merken das nicht, wir würden das gern von uns schieben, aber manchmal streift es uns und manchmal lassen wir tatsächlich zu, dass diese Dinge von uns Besitz ergreifen. Ja, Menschen ohne Wiedergeburt, die den Heiligen Geist nicht haben, die haben eigentlich gar keine andere Wahl. Sie müssen sündigen, sie müssen das Böse tun. Es gibt aber Leute, also die zum Beispiel eine gute Kinderstube erlebt haben, die sehr gut erzogen worden sind oder einfach ein großes Herz haben, dass die tatsächlich in einigen Dingen Dinge besser machen als wir, die wir Christen sind, wenn wir so kopflos durch die Welt laufen. Aber Kinder Gottes müssten nicht sündigen. Sie hätten tatsächlich die Möglichkeit, nicht zu sündigen, weil sie den Geist Gottes in sich haben. Und wenn wir völlig im Geist leben würden, dann könnten wir tatsächlich so leben, als müssten wir die Sünde nicht tun. Aber es ist leider nicht so. Wir lassen uns manchmal anstecken, infizieren und damit dann unser Fleisch dominieren. Ja, deshalb ist die Bibel, das Wort Gottes, eben so inspiriert worden, dass Gott sich auf unser Niveau herabbegibt. Und er teilt uns mit, was in seinen Augen gut oder böse ist, weil unser Gewissen eben seit dem Zeitpunkt im Sündenfall ein Leck hat. Und er fordert uns auf, das Gute zu lieben und zu tun und das Böse zu verabscheuen und zu meiden. Und es gibt tatsächlich keine Grauzonen, auch wenn es manchmal so gern gesagt wird. Gott sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wir könnten eigentlich alles, wenn wir ganz genau vom Wort, also so wie Gott es sieht, einordnen, dann müssten wir sagen, das ist in Gottes Augen in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Und Gott spricht deshalb ganz menschlich zu uns. Und dieser Tatsache möchte ich heute auch im Bibeltext zugrunde legen, der eben genau dies behandelt. Da geht es darum, werdet nun auf der einen Seite, werdet nun nicht auf der anderen Seite. Also werdet nun, sagt Gott, was Gott gefällt, ihn ehrt, also eben das Gute, und werdet nun nicht, gibt zu verstehen, ja, tut das ja nicht, haltet euch davon fern. Ihr schmälert damit meine Ehre und bringt mich in Verruf. Und ihr zieht eben meinen Namen durch den Dreck. Schlagen wir Epheser auf. Epheser Kapitel 5. Lesen wir die Verse 1 bis 13 und wir werden sehen, wie viel Gott in so einen Text hineingepackt hat. Epheser 5, Kapitel 5, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbietung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Und das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar werden, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Soweit Gottes Wort. Wir haben hier am Anfang gelesen, werdet nun. Was sollen wir werden? Gottes Nachahmer, Gottes Plagiat. Und an dieser Stelle ist es tatsächlich erlaubt, ein Plagiat zu erstellen, was in der Regel bei irgendwelchen Arbeiten nicht erlaubt ist. Und wandelt in der Liebe. Und im Prinzip wäre damit auch schon alles gesagt. Wandelt in der Liebe, werdet Gottes Nachahmer, wandelt in der Liebe. Ich könnte Amen sagen. Wenn es alles wäre, und es ist tatsächlich auch alles, aber da steckt eben so viel drin, und wir müssen uns heute wirklich einiges so ein bisschen wie aufrollen, wie ein Teppich, der da ist, den man aber aufrollt, um die Dinge zu erkennen, so wollen wir heute das Wort Gottes etwas aufrollen. Ja, wenn uns gleich gegenwärtig wäre, was in der Liebe, mit der Liebe alles verknüpft ist. Und hier in Vers 2 sind uns schon mal zwei Dinge genannt, Hingabe und selbstloses Handeln. Nachahmer heißt also, Gott nachzuahmen und es ihm gleich zu tun. Da möchte ich euch so ein Bild vor Augen malen, ihr kennt es alle, so ein kleines, unmündiges Kind. Wir haben jetzt kein unmündiges Kind da, ihr seid schon alle zu groß, aber die sind jetzt drüben. Die schauen einmal zu ihren Eltern auf, sie beobachten sie, sie kopieren sie. Und ich finde es so schön, es zu beobachten, wie sie alles einfach nachahmen. Sie schauen zu und tun das Gleiche, was die Eltern machen, das Gute und das Schlechte. Und wir sollen Nachahmer Gottes sein, das heißt, wir sollen es Gott gleich tun. Im Wort und in der Tat, das hat hier ein Wort, nämlich im Wandel. Also komplett, unser ganzes Leben umschließend. Wandelt in der Liebe. Ja, wenn wir das tun, dann haben wir schon mal alles richtig gemacht. Wir können heute unmöglich die Inhalte der Liebe behandeln. Diesen Schwerpunkt haben wir auch schon in anderen Predigen behandelt. Aber noch vielleicht ein paar Sätze dazu. Der Satz über diesen Vers, nämlich 4,32, sagt schon ganz viel, was in der Liebe inbegriffen ist. 4,32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich habe mit meinem Kollegen einmal haben wir uns insbesondere über Liebe unterhalten. Und da habe ich gedacht, was kann ich ihm denn am besten weitergeben? Da habe ich gesagt, pass mal auf, habe eine Bibel rausgeholt, habe 1. Korinther 13 zu lesen gegeben. Und da war er echt erstaunt, was da stand. Er war eigentlich sprachlos, müsste man sagen, dass solche Sachen in der Bibel stehen. Und ich sagte ihm darauf, es ist das Größte, was je über Liebe in dieser Welt geschrieben wurde. Und er hat es nicht verneint. Manchmal hilft es uns, Dinge zu verstehen, wenn wir auch das Gegenteil von diesen Dingen anschauen. Zum Beispiel heißt es in 1. Korinther 13, die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Und eben im 4,31 hier heißt es dann auch noch, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Also all diese Dinge, die sind quasi überhaupt nicht mit der Liebe synchron. Die kooperieren nicht mit der Liebe. Die sind völlig getrennt von ihr. Jetzt kommen wir zu etwas, was die Welt Liebe nennt. Nämlich im Vers 3, da heißt dann Unzucht aber. Unzucht? Ein Wort, das irgendwie völlig in Vergessenheit geraten ist. Und eine bekannte Schlagersängerin stellt in einem Lied die Frage und singt, kann denn Liebe Sünde sein? Was meint sie denn eigentlich damit? Ja, ganz einfach, sie meint Eros. Sie meint die erotische, die leidenschaftliche Liebe, die außerhalb der von Gott festgelegten Schutzrahmen der Ehe getan wird. Und versteht mich nicht falsch, Eros, worauf sich das Wort, deutsche Wort auch Erotik zurückführen lässt, das ist in Gottes Augen nichts Schlechtes. In diesem verbindlichen, geschlossenen Rahmen, den Gott den Menschen gegeben hat in der Ehe, ist völlig legitim und zu genießen. Gott hat den Menschen auch Gefühle dafür gegeben. Dagegen ist aber diese erotische Intimität und Sexualität außerhalb der Ehe nämlich vorehelicher und außerehelicher Geschlechtsverkehr, in den Augen Gottes folgenreich und schwerwiegend. Es ist eine Sünde mit weitreichenden Konsequenzen. Das muss uns bewusst sein. Das haben wir nämlich hier gelesen und da gibt es viele Bibelstellen, eine vielleicht noch dazu. Hebräer 13,4, die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Und hier haben wir gelesen vorhin, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams oder über die Menschen, die diesen Ungehorsam tun. Also diese Dinge werden insbesondere von Gott gerichtet. Warum? Das sehen wir nachher noch. Ja, Unzucht, ich lese nochmal diesen Vers. Unzucht, aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Oder man könnte auch sagen, ihr sollt nicht mal im geringsten gedanklich euch damit beschäftigen oder auseinandersetzen, befassen. Es ist quasi ein Tabu. Paulus unterstreicht es in 1. Korinther 1, Vers 7 und er sagt, um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Und im Prinzip ist das die Lösung für jegliche Art von sexueller Unmoral. Sie sollen heiraten, heißt es in Vers 9. Sie sollen heiraten, ganz normal, in der Ehe, in diesem Schutzraum, völlig legitim und auch in Ordnung und Gott gewollt. Ja, der Feind Gottes versucht natürlich wie immer das Gegenteil zu beweisen. Und man schreibt ja heutzutage, wenn über Sexualität geredet wird, es dem natürlichen menschlichen Trieb zu, wie der Tiere, und versucht es damit etwas zu bagatellisieren. Aber Gott hat eine ganz klare Meinung dazu. Und wir müssen uns ganz klar sagen, welcher Christen dieser Sünde lebt und in ihr verharrt, der lebt unter Gottes Zorn und er kann den Segen Gottes auf gar keinen Fall erben. Er muss die Konsequenzen tragen und die sind nicht einfach, die sind nicht leicht. Aber es gibt auch bei echter Reue und aufrichtiger Buße und Vergebung, gibt es Vergebung. Das müssen wir uns auch klar sagen. Es gibt vielleicht Menschen, die sind hier tatsächlich in Sünde gefallen. Und es wird unweigerlich auch in ihrem Leben, in ihrem zukünftigen Leben, vielleicht Schwierigkeiten aufgrund dessen geben. Aber Gott vergibt. Wenn es uns wirklich leid tut und wenn wir zum Herrn kommen und sagen, Herr, vergib, es tut mir einfach leid, ich bin da im Fleisch schwach geworden, dann vergib Gott auch solche Sünden. Ja, als zweites, was in diesem Vers angesprochen wird, dass er unter Gottes Kinder nicht einmal erwähnt werden soll, ist die Unreinheit. Für mich war das oft so was ganz Dubioses. Was meint er jetzt damit? Ich habe da ein bisschen nachgeforscht und habe dann festgestellt, Unreinheit, es ist ein sexuell ausschweifender und schamloser Lebensstil. Also vielleicht, um etwas besser zu verstehen, 4 Vers 19, Epheser 4, 19, da wird es auch beschrieben, die nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ich bin zum Glück nicht so bewandert, was es heute alles gibt in diesem Bereich, aber ich kriege hier und da mal was mit und ich sage euch, mir stehen die Haare zu Berge. Was es auf diesem Gebiet alles gibt, ohne ins Detail jetzt zu gehen, ihr wisst vielleicht selber viel mehr als ich in dieser Sache, aber das, was ich weiß nur, dass hier in Deutschland Swingerclubs ständig zunehmen, dass heute Ausschreibungen nicht mehr von Partner, von Mann und Frau, sondern verschiedenartig und in jeder Hinsicht gemischt und was weiß ich, also tatsächlich, dass es sowas geben soll. Und hier ist diese Unreinheit gemeint. Und diese beiden, das ist wichtig zu wissen, Hurerei und Unzucht oder Pornea, so heißt es griechisch, gibt es eigentlich in der Bibel immer nur im Doppelpack zu finden. Die gibt es eigentlich zusammen. Und warum? Weil diese zwei sind verborgene Sünden. Die kriegt gar niemand mit. Die Gedanken der bösen Lust behält man nämlich für sich, sie sind geheim. Und die Taten selbst geschehen auch hinter verschlossener Tür. Sie sind auch verborgen. Deshalb fordert uns Gott, und jetzt müssen wir ganz genau aufpassen, schlagen wir mir Kolosser 3, Vers 8. Ich war echt erstaunt, als ich das festgestellt habe, dass Gott hier etwas unterscheidet. Das habt ihr vielleicht auch schon im Epheser gerade gemerkt. Kolosser Kapitel 3. Diese Dinge sollen wir nämlich töten. Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht des Götzendienstes. Merkt ihr was? Diese Dinge sollen wir töten. Im Gegensatz dazu, Kolosser 3, Vers 8. Jetzt aber legt ab. Da ist ein Unterschied. Jetzt aber legt ab, auch ihr, das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensart aus eurem Mund und so weiter. Lügt einander nicht an. Also diese einen Dinge, die sollen wir töten. Wir sollen absolut radikal sein. Wir sollen diese Dinge mit Stumpf und Stiel aus dem Herzen ausrotten. Und diese Unterscheidung, die gleiche Unterscheidung haben wir eigentlich im Epheserbrief, wie wir sie vorhin gelesen haben. Nämlich in Vers 4 heißt es dann auch nicht. Da kommen wir noch gleich dazu. Also wenn wir zornig sind oder lästern, dann werden wir meistens, oder so sollte es eigentlich zumindest sein, durch die Reaktion anderer zurechtgewiesen. Die sagen, so, pass mal auf, das war aber nicht in Ordnung. Und dieses Korrektiv fehlt eben bei der Unreinigkeit und bei der Unzucht, weil es im Verborgenen stattfindet, das weiß niemand. Umso wichtiger ist es eben, über sich selbst und auf sich selbst zu achten und zu wachen und eben diese Auswüchse des Fleisches durch den Geist zu töten. Sie sollen in gar keinem Fall auch nur einen Gedanken bei uns in Anspruch nehmen. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Einsicht, ja, ist hier von allergrößter Bedeutung. Und weil diese Sünden der moralischen Verfehlung eben hinter verschlossenen Türen stattfinden, deshalb betont die Bibel, dass Gott diese bösen Dinge sieht und beurteilt. Sie wird, haben wir gelesen, und dann heißt Gott richten. Oder sie wird Gott richten, egal wie wir es betonen. Gott selber sieht diese Dinge und er wird sie richten. Ja, das Dritte, das hier quasi als in der modernen Sprache als No-Go, könnte man sagen, oder als absolutes Tabu gebrandmarkt wird, ist die Habsucht. Ja, es ist aus Gottes Sicht eigentlich die schlimmste Sucht, die aber gar nicht so wahrgenommen wird. Wir reden manchmal von Alkoholsucht, von Drogensucht. Und in der Tat zerstören diese Dinge unseren Körper und offensichtlich und auch nachhaltig. Aber es kommt ihnen wenigstens in den Sinn, dass Selbstsucht und Habsucht den inwendigen Menschen so zerstören, dass, oder so radikal zerstören, und ich würde mal behaupten, es ist schlimmer, den inwendigen Menschen als den äußeren zu zerstören, weil der äußere ist offensichtlich für uns, aber der inwendige Mensch durch Habsucht und Selbstsucht zu zerstören, ist etwas, das hier Gott brandmarkt, und er sagt, solche Leute, die werden Gottes Zorn auf sich ziehen. Da wir jetzt bei der Habsucht hin sind, wollen wir eben die Selbstsucht mal zur Seite legen, aber die nicht weniger schlimm ist. Ja, und die Habsucht, die ist in Gottes Augen so schlimm, dass er sie mit Götzendienst gleichsetzt. Das kommt auch immer wieder vor, also ich habe jetzt nur die eine Bibelstelle, aber an anderen Bibelstellen wird es genauso gesagt, Habsucht, welche Götzendienst ist. Und warum? Warum ist Habsucht Götzendienst? Wisst ihr, Götzen ist etwas, wo man jemand huldigt, wo man jemand ehrt, wo man ihn in den Mittelpunkt stellt. Und wir haben es mit einem eifersüchtigen Gott zu tun. Und dieser eifersüchtige Gott, der kann es absolut nicht aufstehen, wenn wir etwas dermaßen in den Vordergrund stellen, dass wir ihm die Ehre geben. Also Habsucht oder Habgier ist ein gieriges Verlangen. Jesus sagt dazu in Lukas 12, 15, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wir meinen vielleicht, wir würden dann leben oder länger leben oder besser leben, aber das stimmt nicht. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Deshalb ist Habsucht in Gottes Augen unnötig, aber mehr als unnötig. Es ist in Gottes Augen sehr verwerflich. Und wenn Gott hier sagt, dass diese Dinge nicht einmal von uns erwähnt werden sollen, dann müssen wir dem einen sehr, sehr hohen Stellenwert geben. Ja, der Sachsens Ministerpräsident sagte vor kurzem, Maßlosigkeit und Gier haben vielen den Verstand geraubt. Geiz ist geil, jeder nimmt, was er kriegen kann. Damit hat er auf einen Werbespruch der Mediamarktgruppe ist er da aufgesprungen und hat es mitgenommen. Und er hat auch vollkommen recht, jeder nimmt, was er kriegen kann. Und gierig nimmt er diese Dinge. Ja, kein Tag vergeht eigentlich ohne Offenlegung von Korruptionsfällen. In unserem Land ist es eher vielleicht etwas noch nicht ganz so aufgebauscht wie in manch anderen Ländern. Es fängt bei Bankern an, zieht sich dann über Verantwortliche in Wirtschaft und Politik. Und man muss sagen, wenn man genau ein bisschen das betrachtet oder verfolgt, viele von euch tun es vielleicht nicht und das ist auch gut so. Eine Kommission jagt die andere und alle sind irgendwie damit beschäftigt, Amtsmissbrauch aufzudecken und Korruption und so weiter. Und wir stellen uns natürlich die Frage, wo sind wir hingeraten? Es hat den Ursprung tatsächlich in der Habgier. Habgier heißt im Prinzip nicht genug bekommen von etwas. Und es ist nicht nur bei den Großen, bei den Verantwortungsträgern bekommen, die natürlich vielleicht mehr Möglichkeiten haben, aber es ist auch bei den Kleinen, sogar bei den Christen zu finden. Und es ist tatsächlich in der menschlichen Natur, dass wir nach Zielen streben. Es ist auch nicht verwerflich. Zum Beispiel, wenn man etwas anschaffen möchte und auf etwas sparen will. Es motiviert uns natürlich auch zu arbeiten. Und es ist ganz natürlich, wenn wir knapp bei Kasse sind, dass wir vielleicht den Euro umdrehen und überlegen, muss es jetzt sein, kann ich mir das leisten? Und uns vielleicht auch für ein Schnäppchen interessieren. Es ist normal und das ist auch in Ordnung. Aber zur Habgier kommt es, wenn bei uns die Sicherung durchbrennt. Wenn wir das rechte Maß verlieren, wenn wir nicht genug bekommen und etwas um jeden Preis haben wollen. Immer mehr davon. Und da könnten wir jetzt unzählige Sachen nennen. Ihr wisst selber, Geld, Besitz, Komfort, Anerkennung, Ehre, Macht und so weiter. Ja, die Habgier ist, wie der Name schon sagt, die Gier. Immer mehr besitzen oder bekommen zu wollen, ohne sich ein Gewissen zu machen. Und damit machen wir uns vor Gott sehr, sehr schuldig. Habsucht ist Götzendienst, haben wir gelesen. Kolosser 3, Vers 5. Und wisst ihr auch, warum noch Habsucht schlimm in Gottes Augen ist? Weil Gott, der in unseren Herzen durch den Heiligen Geist wohnt, er will sein Herz mit niemand anders teilen. Wir reden immer von dem, kennen es aus dem Alten Testament, das ungeteilte Herz. Und Gott achtet auf solche Menschen, deren Herz ungeteilt ist. Haben wir ein geteiltes Herz, dann hängt unser Herz auf der einen Seite bei dem und auf der anderen Seite bei dem. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Das funktioniert nicht, hat Gott gesagt. Schon im Alten Testament und es zieht sich bis ins Neue Testament komplett durch, weil Gott sich ja nicht ändert. Ja, was hilft denn da? Da hilft natürlich nur die Kehrtwende und der Habgier eben den Kampf ansagen. Und es ist nie zu spät. War ich bis jetzt habgierig, kann ich etwas ändern. Nämlich Gott bitten, das rechte Maß zu behalten. Also das Augenmaß. Herr, was ist recht? Wo gehe ich über das hinaus? Ja, da helfen noch mehr Sachen. Zum Beispiel danken für das, was wir schon haben. Nicht undankbar zu sein. Dann eben dem Drang zum Habenwollen, um jeden Preis innerlich zu widerstehen. Und nicht immer wieder in Gedanken das ganze Wälzen nicht damit zu beschäftigen und vielleicht auch noch andere anzustecken. Dann noch eine Sache, noch eine Möglichkeit, nämlich verschenken, anstatt anzuhäufen. Ja, verschenken. Und sich darin üben, zufrieden zu sein mit dem, was Gott gibt. Ich weiß, es ist heute gar nicht so aktuell und es wird auch gar nicht so gern gehört, und theoretisch weiß man das ja und praktisch wird es aber eigentlich gar nicht umgesetzt, weil man auf der Karriereleiter erstmal hochstellen möchte. Man redet dann über Bruttoeinkommen im Jahr, was man so hat und was der andere hat, fühlt sich dem anderen vielleicht überlegen. Aber achten wir drauf, Leute, achten wir drauf, dass wir nicht habgierig werden. Es ist in Gottes Augen sehr verwerflich. Und dann heißt hier weiter, wie es den Heiligen geziemt. Im Prinzip sagt er, es passt nicht zu euch. Wenn in euch der Heilige Geist wohnt, dann passt es nicht zu euch. Und um das Wort heilig plastisch zu illustrieren, möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen, die mich innerlich bewegt hat und die Bedeutung von heilig sehr schön aufzeigt. Also ich bin immer ein Freund von Dingen, die Kinder sagen, weil sie das unbefangen tun. Und ich lese euch einfach mal die Geschichte. In einer Gruppe von Menschen, die durch einen großen Dom geführt wurden, war auch ein kleines Mädchen. Während der Reiseführer auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten aufmerksam machte, stand das Kind ganz versunken da und betrachtete die bunte, verglasten Kirchenfenster mit verschiedenen Gestalten, die dort abgebildet waren. Ein Abglanz der Farben lag auf ihren Gesichtern. Als die Nachmittagssonne durch die Scheiben leuchtete, als die Gruppe weitergehen wollte, raffte die Kleine allen Mut zusammen und richtete eine Frage an den Reiseführer. »Wer sind die Leute in den schönen Fenstern?« wollte sie wissen. »Das sind Heilige, mein Kind«, antwortete er. Als die Kleine an diesem Abend zu Bett ging, berichtete sie Mutter voller Stolz: »Mutter, ich weiß, wer die Heiligen sind.« Ja, staunte die Mutter, wer denn? Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, antwortete das Kind, es sind die Leute, die das Licht durchscheinen lassen. Es sind die Leute, die das Licht durchscheinen lassen. Ja, Ihre Erklärung wird wahrscheinlich nie in Wikipedia stehen, aber es ist eine grundlegende Wahrheit, die sie hier kundgetan hat. Es sind tatsächlich jene Menschen, die die Wahrheit Gottes durchscheinen lassen durch ihr Leben und sie damit Heiligkeit demonstrieren. Kommen wir zu Vers 4. Er fängt damit an, auch nicht. Und wir haben vorhin gesagt, da gibt es eine Unterscheidung. Aber heißt es, dass es Sünden zweiter Klasse sind? Sind es Dinge, bei denen Gott irgendwie so ein Auge zudrückt und vorbeiwinkt? Wir haben das vorhin im Kolosserbrief sehr schön gesehen. Das erste sollen wir töten. Es soll überhaupt nicht mehr existieren. Das andere, und von dem reden wir jetzt, das unanständige Gerede, das dumme, alberne Geschwätz, die Witzeleien, derbe Späße, Sticheleien, zweideutiges Gerede, wie es in teilweise anderen Übersetzungen auch übersetzt wird, sollen wir ablegen. Und bei dem Ablegen heißt es ist eben ein Prozess. Es funktioniert nicht, dass wir das einfach sofort weglegen. Gott weiß es und deshalb hat er es auch so formuliert. Es ist ein Prozess, aber der umso schneller, umso besser ist. Wenn wir die Dinge, umso schneller wir sie ablegen, umso wohlgefälliger sind wir in Gottes Augen und umso mehr ehren wir ihn. Ja, das heißt auch nicht, dass wir uns deshalb Zeit lassen könnten und dass die Dinge Aufschub, ja, dass diese Dinge Aufschub, dass ihnen Aufschub gewährt werden kann. Wir sind Würdenträger. Ist uns das bewusst? Vielleicht kennt ihr das. Früher hatten die Würdenträger ein Wappen, sie haben sich zu etwas, sie haben einem Königreich gehört und sie waren diejenigen, die dieses Königreich repräsentiert haben. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, vielleicht sollten wir uns das heute bewusst machen. Das ist so wie ein Ritter im Mittelalter, der war ganz klar nach seinem Waffen und nach seinem Wappen offensichtlich, zum Beispiel, dass er zur Leibgarde des Königs gehört hat. Allerseits des Königs, der allerseits respektiert und auch geliebt wurde. Ja, und wenn dieser Leibwächter, dieser Ritter sich gehen lässt, wenn er sich besäuft, wenn er Frauen angrapscht, wenn er mit Flüchen um sich wirft, ja, das Volk wird über kurz oder lang das Verhalten dieses geadelten Mannes mit dem König in Verbindung bringen. Und es wird auf den König schließen. Und es wird sagen, wie kann dieser König so einen ruchlosen Menschen in seiner unmittelbaren Gegenwart haben? Also entweder er spielt die ganze Zeit in Gegenwart des Königs was anderes vor, oder aber der König ist so ein verdorbener Mensch und wir denken viel zu gut von ihm. Und damit würde die Ehre und die Würde dieses Königs schwer beschädigt worden werden. Wenn sich so ein Flegel, der eigentlich ein Würdenträger ist, sich völlig daneben benimmt. Ähnlich ist es doch bei uns. Deshalb heißt es hier auch, diese Dinge, albernes Geschwätz, Witzeleien, Zweideutigkeiten, sie sollen abgelegt werden. In Sachen Zweideutigkeit fällt mir was ein. Ich hatte da selber früher Probleme. Ich hatte mal vor vielen Jahren eine Hochzeit moderiert und auf einer Hochzeit, das bietet sich natürlich an, dass man da vielleicht ein paar Späße mehr macht. Und ich hatte aber in dieser Hinsicht übertrieben. Ich hatte viele zweideutige Sachen da gesagt. Es war natürlich im kleineren Kreis, nicht von der Kanzel und so, aber trotzdem, nahe kam jemand zu mir und hat gesagt, du, das war vielleicht nicht gut. Ich war da noch relativ jung und ich habe das so ein bisschen abgetan. Ja, ist schon okay und in Wirklichkeit wollte ich es eigentlich nicht wahrhaben. Etwas später musste ich das dann doch eingestehen, mir selber eingestehen und sagen, ja, es war wirklich nicht gut. Wisst ihr, das hört sich immer so lustig an. Ich muss ja zugeben, und vielleicht müsst ihr das auch in eurem Leben beobachten, dass wenn wir unsere Reden auf die Waagschale werfen, dass da oftmals ein ganz großer Batzen von Ironie, von Sticheleien, von Sarkasmus, ja, von Zweideutigkeiten oder vielleicht sogar zynischem Gehabe und Spott dabei ist. Man könnte auch sagen, es ist eine Überheblichkeit, welche sich in den Mantel eines Scherzes hüllt. Wir wollen immer irgendwie, wie würden die Jungen heute sagen, cool sein. Wir wollen immer irgendwie, ja, den anderen sofort kontern. Wie beim Tischtennis spielen. Zack, 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 Ping-Pong. Ich finde es sehr schön, wir, meine Frau, wir sind jetzt seit einiger Zeit bei den Gideons. Man trifft sich einmal im Monat, wenn es die Gelegenheit anbietet. Und es sind sehr viele ältere Leute und ich bewundere ihre Ernsthaftigkeit. Ich bewundere sie zutiefst. Sie reden so anders. Da ist nicht irgendwie dieser Schlagabtausch, einer tut den anderen Korben, sondern da ist Ernsthaftigkeit da. Nicht, dass sie jetzt die ganze traurige Gesichter haben, aber das, was sie sagen, das steht einfach. Ich denke, wir sollten wirklich über unser Leben nachdenken, wo wir vielleicht scherzhaft gespottet haben und dieses Spott vielleicht als Spaß deklariert haben. Wir sollten wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Gott hat uns zwar Humor gegeben, aber dieser Humor ist oftmals auf Kosten jemand anderen. Wir versuchen, diesen Humor so auszuweiten, dass er über die Grenzen geht, die Gott uns gesetzt hat. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 37, euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein. Was darüber hinausgeht, das ist vom Übel oder vom Bösen. Ich möchte uns noch ein paar Verse lesen, die einfach hier drüber stehen. Ihr braucht nicht mal umzuschlagen. Epheser 4, von 29 bis 30. Da wird genau dieses Problem behandelt. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und dann Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Es ist interessant. Kein schlechtes Wort, sondern was gut ist und zur Erbauung dient, wo es nötig ist. Wow. Es sei hierzu gesagt, wenn wir das ganz genau lesen, das steht hier jetzt hier auch im Text, wenn wir das nicht tun, sondern eben reden, wie uns der Schnabel wächst oder gewachsen ist, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Das steht hier nämlich. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Gleich im Nachhinein. Das bezieht sich auf all die Dinge, die jetzt drüber sind. Zum Beispiel zürnt ihr, dann sündigt nicht und so weiter. Aber auch kein schlechtes Wort komme über eure Lippen. Wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir diese Dinge tun. Und wer von uns will das tun? Keiner, der ihn hat. Auf gar keinen Fall. Ja, der vierte Vers wird hier quasi beendet mit einem schlichten, sondern vielmehr Danksagung. Wird damit abgerundet. Und das sollte unser Wortschatz füllen. Danksagung. Zufriedenheit. Nicht ausgelassenes Gerede, wie an einer Stelle heißt, dass es nur die Gottlosigkeit fördert. Ja, Vers 5, dann nochmal die Bekräftigung, dass absolut keiner, der sexuell unmoralisch lebt oder Gedanken und Taten böser Lust hat und ausübt, eben Habs oder habsüchtig ist, das Reich Gottes je sehen werden. Sie sind schon hier nicht dabei und werden in Ewigkeit nicht dabei sein. Es heißt im Klartext, es ist ewige Trennung von Gott. Hölle. Ja, mit den Worten, lasst euch von niemand verführen, bringt ja zum Ausdruck, dass es Leute geben wird, die das Gegenteil behaupten werden. Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Sie verharmlosen das, sie spielen das runter. Und dann heißt es aber in diesem Vers, aber Gottes Zorn ist ihnen sicher. Geschwister, lassen wir uns da wieder ganz neu ausrichten. Hollywood spielt uns was anderes vor, ganz klar. Es wird dann alles schön verpackt in Humor und Spaß und so weiter. Und dann am Ende denken wir noch, das wäre so toll und romantisch. Aber lassen wir uns nicht verführen. Gott hat ganz klare Prinzipien und die lässt er sich von niemand verderben. Und jetzt kommt eigentlich der Satz, der mich inspiriert hat, über diesen Bibeltext zu predigen, nämlich Vers 7. Wie gesagt, da bin ich schon lange damit schwanger gegangen. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Ein kurzer Satz. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Oder man könnte auch sagen, in einer Übersetzung heißt, habt also nichts mit ihnen zu tun. Ja, mit wem sollen wir denn nichts zu tun haben? Mit den Menschen dieser Welt, die so etwas tun? Nein. Sondern mit denen, die sich Bruder oder Schwester nennen lassen oder betrachten als Kind Gottes, als Gläubige und dann eben in diesen Sünden verharren, uneinsichtig und unbußfertig darin leben und keine Reue zeigen. Und ein sehr aussagekräftiger Bibeltext dazu, der alles quasi in einem erklärt, den lese ich jetzt noch vor. Der steht in 1. Korinther, Kapitel 5. Den dürft ihr mit mir aufschlagen. Von 9 bis 11. Was Gott ganz genau damit meint. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen, oder den Räubern, oder den Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Der sich Bruder nennen lässt und dann eben so verwerflich lebt, das heißt, dieser Mensch sieht es nicht mal ein, dass es falsch ist. Er tut darüber keine Buße und er nennt sich aber letztlich Bruder nennen und alles wunderbar und komm, lass uns umarmen und komm, wir gehen essen. Nein, damit würden wir Teilhaber werden, versteht ihr? Wir kennen im deutschen Sprachgebrauch den Satz mitgehangen, mitgefangen. Wenn ich bei einer Straftat anwesend bin, ohne diese zu verhindern, mache ich mich nicht mehr mitschuldig und werde auch mitbestraft. Bei uns in der Firma, unter den Führungskräften und den Sicherheitsbeauftragten, da gilt sogar der Slogan, wegschauen ist hinnehmen. Ich habe etwas gesehen, will es aber nicht sehen. Ich schaue einfach weg. Wegschauen ist hinnehmen. Das heißt, die Dinge laufen aus dem Ruder und ich tue so, als wenn ich es gar nicht sehe. Wie viel weniger ist tolerant? Wie viel weniger tolerant ist Gott, der uns auffordert und eindringlich warnt, werdet nicht ihre Mitteilhaber. Werdet nicht ihre Partner, werdet nicht ihre Gefährten, ihre Genossen, ihre Mitinhaber. Ja, es gibt sogar noch mehr, wenn man das weiterverfolgt. Es gibt in dieser Welt tatsächlich, auch bei Geschäftsideen und so weiter, bei Geschäften, stille Teilhaber. Leute, die Geld geben oder die Geld kassieren, die im Hintergrund sind, von denen niemand weiß, dass sie da sind. Aber sie unterstützen das und sie bekennen sich auch dazu und sie befürworten diese Dinge. Stille Teilhaber. Da sollten wir uns auch prüfen, ob wir nicht stille Teilhaber sind. Ob wir Teilhaber überhaupt sind und still oder stille Teilhaber. Hüten wir uns, derartige Menschen zu werden und solche, die sie unterstützen. Die Art und Weise, wie wir ein Nein zu gewissen Dingen finden oder dies offenlegen, sollte natürlich, und jetzt wird es ganz wichtig, es sollte von Gnade und Wahrheit geprägt sein. Wenn wir auf Menschen zugehen, um es ihnen zu sagen, dass wir da nicht teilhaben können, dann sollte es sanft, aber entschlossen sein, liebevoll, aber konsequent, kompromisslos und bestimmt auf der einen Seite, aber mit dem notwendigen Feingefühl und mit dem Einfühlvermögen auf der anderen Seite. Wenn man es auf den Punkt bringen möchte, dann würde ein kurzer Satz aus dem Wort Gottes wieder reichen. Gott ist etwas, der alles komprimiert und einem Wort zusammenfasst. Da heißt, ist Ermahnung in Christus. Philipper 2, Vers 1. Das ist die richtige Art, jemanden, der da Mitteilhaber ist oder jemand, der mitschuldig ist, darauf hinzuweisen. Lesen wir Vers 11. Dieser Text hat noch ein bisschen was zu bieten, das wirklich interessant ist. Lesen wir Vers 11. Und hab keine Gemeinschaft, oder man könnte auch lesen, hab keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Also, zunächst mal, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis oder beteiligt euch nicht an diesen nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen. Und als zweites, deckt sie vielmehr auf, stellt sie bloß hin, bringt sie ans Licht. Der Vers 8 sagt dazu, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Oder wandelt in der Liebe, Vers 2 und Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Also wenn wir kein Korrektiv mehr haben oder zulassen, sei es das Wort Gottes, sei es der Heilige Geist oder seien es auch Glaubensgeschwister, ich und du, dann kann es nicht nur sein, sondern dann wird es sein, dass wir blind und taub werden. Dass wir eben Teilhaber werden der finsteren Mächte und uns so immer mehr vom Herrn wegbewegen. Das ist auch der Grund, warum oftmals Gemeinden mit der Zeit immer und immer flacher werden, immer seichter werden. Es waren mal ganz gute Anfänge da. Aber man ist diesem nicht nachgekommen. Man ist Teilhaber geworden. Wie können wir dem entgegenwirken? Wie können wir ein heiliges Leben führen und keine Mitteilhaber werden? Genau das sagt uns der Vers 10. Da heißt es, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also zunächst mal, prüft also. Prüfen heißt nicht, probiert alles aus. Probiert alles aus, was dem Herrn wohlgefällig ist. Könnte man es natürlich auch auslegen. Ihr wisst ganz genau, dass es hier nicht so gemeint ist. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Oder fragt immer danach, ob das von seiner Seite aus okay ist. Lasst es durch Gottes Raster fallen. Wir kennen das Sieb. Als Kind haben wir mit dem Sieb gespielt. Lasst es durch Gottes Raster fallen. Fällt es durch, dann ist es nichts, womit wir uns beschäftigen sollten oder woran wir teilhaben sollten. Oder legt Gottes Schablone auf die Dinge. Ist es in Ordnung? Dann wird da nichts rausschauen. Prüft also. Also bei uns in der Firma muss jedes Produkt, das das Werk verlässt, einer Materialprüfung unterzogen werden. Und weil ich viele Jahre auch im Labor gearbeitet habe, weiß ich, dass diese Prüfungen, dass sie einen Normwert haben und diese muss das Produkt eben standhalten. Hält es ihm nicht stand an diesem Maßstab, der festgelegt ist, dann ist es unverkäuflich. Dann werden vielleicht nochmal Nachproben gemacht, sind die auch schlecht, dann wird es verschrottet. Ich kann dieses Produkt nicht an den weitergeben, der genau diese Werte gefordert hat. Und dieses Produkt muss sich beweisen. Es wird eben geprüft. Prüft also. Wenn die Welt schon alles prüft, wie viel mehr wir? Wo stehen wir? Lassen wir die Dinge einfach so geschehen? Lassen wir sie einfach durchwinken? Oder winken wir sie vielleicht sogar selber durch? Und genau so sollte alles, was wir sollten alles genau so tun, dass das Wort Gottes quasi, dass Gott mit seiner Meinung, dass man sie über unsere Meinung legen kann. Dass es einfach ja, eingerahmt ist davon und dass Gott ganz genau sagt, ja, damit kann ich leben, das ist okay. Er sollte nichts dagegen einzuwenden haben. Gegen den Vers 9, da hat Gott überhaupt nichts einzuwenden. Da heißt es nämlich, die Frucht des Geistes, und da sind wir bei dem, was der Geist Gottes bewirkt, besteht nämlich aus lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Man könnte jetzt so viel drüber sagen, aber jetzt lassen wir es einfach so stehen. Das ist das, was der Geist Gottes, da hat Gott überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Schauen wir uns zum Schluss noch kurz die letzten zwei Verse an, Vers 12 und 13. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Ich fand es hier interessant, diesen Zusammenhang. Heimlich und schändlich. Erkennt ihr den Zusammenhang? Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das bezieht sich eben auf diese Dinge, die wir vorher gelesen haben. Unzucht, Unreinheit, Habsucht. Man darf nicht mal drüber reden und nachdenken. Für die Dinge sollten wir gestorben sein. Und Vers 13 zum Schluss sagt uns eben noch, wenn Gottes Licht auf diese Dinge fällt, dann kommt es erst so richtig zur Geltung. Wie abscheulich diese Dinge sind. Wisst ihr, wenn ich in dieser Welt lebe und mit Menschen zu tun habe, bei denen es normal ist, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so richtig auffallen, wenn ich als Christ sowas tue. Aber wenn Gottes Licht drauf fällt, dann ist es gibt es einen Riesenausschlag. Dann ist es wirklich was gravierend Schlimmes. Und Gott möchte auch, dass wir das auch so betrachten, als gravierend schlimm. In den Augen dieser Welt sind diese Dinge normal und sie erscheinen auch so. Und umso mehr sich ein Volk, eine Nation von Gott weg entfernt, umso normaler wird es. Aber in den Augen Gottes, der unveränderlich und unbestechlich ist, ist es verwerflich. Und da dürfen wir auch nicht auf den Lauf der Zeit Acht geben oder auf den Zeitgeist. Gott unterliegt nämlich keinem von diesen beiden. Gott ist absolut souverän in seinen ganzen Vorstellungen und Handlungen. Und nicht mehr zeitgemäß, wie das heute so oft gesagt wird, das kann vielleicht Technologien betreffen, Dinge, die sich entwickeln, aber es ist ganz sicher nicht anzuwenden auf den Plan Gottes für uns Menschen. Der ist einfach fix. Da ändert sich nichts und da braucht auch nichts zeitgemäß angepasst werden. Und deshalb, einfach nochmal zum Schluss, hüten wir uns diese Einstellungen in Sachen Lebenswandel anzunehmen, Hüten wir uns, Teilhaber der Machenschaften der Finsternis zu werden. Hüten wir uns, den Zorn Gottes durch unser Tun und Reden heraufzubeschwören. Denkt dran, so werdet nun Gottes Nachahmer, so werdet du nicht ihre Mitteilhaber. Amen.